In unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol begrüßt Sie heute Monika Barget. Wir sprechen über Frieden und die Achtung des menschlichen Lebens. Wir wollen uns aber auch darüber unterhalten, was wir zu diesem Thema konkret von den Entwicklungsländern lernen können. Im Katechismus heißt es über den Frieden, dass er in anderen Worten Ruhe in der Ordnung bedeutet. Der irdische Friede ist auch ein Bild des Friedens Christi, der uns verheißen ist, und eine Frucht des Heiligen Geistes. Außerdem ist der Friede eine Frucht der Liebe. Was das ganz konkret für uns bedeutet, das besprechen wir heute mit Pfarrer Robert Henrich aus dem Erzbistum Freiburg. Er ist dort bei Kolping und im Männerwerk aktiv und er besucht seit 22 Jahren Vietnam, ein Land, das in den Medien eigentlich nicht durch Friedfertigkeit und Ruhe bekannt geworden ist. Vietnam ist von schweren Kriegen erschüttert worden, viele Menschen dort sind sehr arm, die christliche Kirche leidet unter Verfolgung. Trotzdem können wir gerade von Vietnam lernen, was der Frieden Christi ausmacht, wie wir uns selber auch immer mehr auf diesen Frieden hin orientieren können. Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung.
Ja, grüß Gott, Frau Barget.
Pfarrer Henrich, besonders in den Seligpreisungen Jesu, die auch im Katechismus zitiert werden, sind wir dazu aufgerufen, Frieden zu stiften und zu bewahren. Dass wir hier in Deutschland in Sicherheit und Frieden leben dürfen, das wissen all jene erst so richtig zu schätzen, die eigentlich Krieg erlebt haben. In Deutschland ist das die Generation des Zweiten Weltkrieges, die den letzten Krieg erfahren hat. Aber anderswo auf der Welt ist Krieg sogar blutige Gegenwart. Auch Vietnam, das Land, das Sie immer wieder besuchen, ist ein Land, das in jüngerer Zeit vor allem durch die Kriegsberichterstattung Schlagzeilen gemacht hat. Es gab den Vietnamkrieg der Amerikaner, ebenso wie die Militäraktionen Chinas gegen Nordvietnam oder Übergriffe der kambodschanischen Roten Khmer auf vietnamesisches Territorium. Da muss man vielleicht sogar fragen, ob die Menschen dort sich überhaupt etwas unter Frieden vorstellen können. Wie würden denn Vietnamesen das Wort definieren?
Also wie Sie Frieden im Einzelnen definieren, das weiß ich nicht. Ich kann nur feststellen in der Begegnung mit diesen Menschen, dass sie nach vorne, das heißt in die Zukunft gewandt, leben und denken. Und dass das, was wir Vietnamkrieg nennen oder diese ganzen schrecklichen Geschichten in der Revolution, dass sie die eigentlich wenig ansprechen. Das heißt, diese Menschen erleben vielleicht intensiver, was Frieden ist, heute in einer Situation, wo es ihnen doch schon besser geht, wo also keine militärischen Auseinandersetzungen mehr stattfinden. In Vietnam selber ist die Armee ganz klein, es ist also kein kriegerischer Staat mehr und das ist im Empfinden der Bürger dort offensichtlich schon so fest verankert, dass sie sich im Frieden wähnen, trotz der Pressionen vom System. Das ist eine andere Sache.
Auch wenn es in unserem eigenen Heimatland schon lange keinen Krieg mehr gegeben hat, so sind wir doch vom Ideal eines umfassenden Friedens, wie Christus ihn verkündet hat, weit entfernt. Demonstrationen, gewalttätige Ausschreitungen und verbale Gewalt gibt es auch in Europa immer wieder. Glauben Sie, dass wir Europäer zu wenig ehrlich auf die eigenen Konflikte schauen und dass wir deshalb auch gar nicht fähig sind, in der Welt Frieden zu stiften?
Ich würde das so nicht sehen. Ich denke schon, dass der Friede, der Gedanke des Friedens in Zentraleuropa schon weit Raum gewonnen hat. Und dass bei den Leuten hier in Deutschland, in Frankreich, in England, wo auch immer, der Gedanke des Friedens doch lebendig ist. Gut, wir haben Konflikte, die nicht immer in der rechten Weise gelöst werden. Aber insgesamt können wir dankbar sein, dass da ein Wandel sich vollzogen hat. Wir sind kein kriegerisches Volk. Wir haben keinerlei Absichten, irgendwo zu erobern oder Ähnliches. Also so gesehen, wir leben auch nicht in einem ideologischen System. Wir haben einen enormen Freiheitsraum. Ob wir den Freiheitsraum ausfüllen, die Freiheit in der rechten Weise leben, das ist wieder eine etwas andere Frage.
Was können wir als Europäer vielleicht über den Frieden lernen, wenn wir auf Vietnam und auf die Geschichte der Christen schauen?
Also in Vietnam haben die Christen im Laufe ihrer Geschichte viele blutige Auseinandersetzungen durchstehen müssen, sei es in der Christenverfolgung oder eben auch durch diese nationalen Kriege, wie wir sie im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert erlebt haben. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade die Christen eben aus diesen schrecklichen Situationen letztendlich doch ungebrochen hervorgehen. Dass nach den Schwierigkeiten, nach den Kriegen, das Christentum, ich kann das von der katholischen Kirche sagen, dass also die katholische Kirche da Impulse mitbekommen hat, die dann sehr viel Vitalität und Evangelisierungswille ausgelöst hat. Es werden dort sehr viele Erwachsene getauft. Man erlebt die Kirche sehr intensiv als eine Gemeinschaft. Das sind alles Dinge, die uns zeigen, dass Menschen, die aus der Not kommen, tatsächlich auch dann näher zusammenrücken. Und das ist ja nun ein Zeichen des Friedens. Das ist Frieden. Überall dort, wo wir zusammenkommen, wo wir gemeinsam feiern, wo wir Sorge tragen füreinander, dort stiften wir Frieden. Und das, was ich da drüben tue bei Kolbing, das halte ich auch für Friedensarbeit. Dass, wenn den kleinen Leuten geholfen wird und sie dann Mut fassen, sich auch selber zu helfen, wenn sie sich zusammenschließen und solidarisch sind, dann ist das, was da abgeht, ein Werk des Friedens. Das ist zwar ganz unten an der Basis, aber der Friede, der fängt eben tatsächlich, das wird uns ja auch in der Heiligen Schrift gesagt, der fängt in unserem Herzen an. Wenn ich Frieden stiften will, dann muss ich selber ein Friedfertiger sein. Ich muss ein Mensch sein, der mit seiner ganzen Existenz sich einsetzt. Nicht beiläufig nebenbei, sondern eben ganzheitlich.
Zur Bedrohung und zum Aufbau des Friedens schreibt der Katechismus in Nummer 2317 wörtlich: Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi. Soweit aber die Menschen sich in Liebe vereinen und so die Sünde überwinden, überwinden sie auch Gewaltsamkeit. Heißt das also, dass auch all meine kleinen Sünden im Alltag letzten Endes zum Krieg beitragen?
Ja, das glaube ich sehr wohl. Das, was dann oft am Ende als, denken Sie an die rassischen Verfolgungen im Dritten Reich und Ähnliches, was da dann blutig endet, das hat oft eine sehr lange Geschichte, eben auch an der Basis, dass man dumme Sprüche macht, dass man Fremde abstempelt, dass man eben die meidet und letztendlich doch keine rechte Beziehungen zu ihnen hat, dass Integrationen unmöglich gemacht werden für bestimmte Leute. Das geschieht ja alles ganz unten und das wird vielleicht gar nicht als eine Sünde angesehen. In Wirklichkeit ist der ein ganz kleiner Anfang, der im Verbrechen endet. Also davon bin ich fest überzeugt, dass der Friede bei mir anfängt, dass der Friede gestiftet werden muss, immer schön vor Ort. Wissen Sie, das Wort Nächstenliebe ist nicht von ungefähr gewählt. Den Übernächsten oder noch einmal Übernächsten, den kann ich mir aussuchen. Aber ganz konkret der Nächste, der mir beigegeben ist, oft ob ich will oder nicht, das ist der, den Jesus meint und mit dem wir in Frieden zusammenleben sollen. Das ist der Anfang des Weltfriedens. Das sagen ja auch die päpstlichen Enzykliken. Die verweisen immer wieder darauf, dass der Friede nicht sozusagen organisiert werden kann von Institutionen, wenn die einzelnen Bürger und Bürgerinnen da nicht mitmachen.
Glauben Sie, dass es auch einen direkten Zusammenhang zwischen den zerstrittenen Familien und den zerstrittenen Völkern gibt?
Ja, das glaube ich auch. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Das ist auf der einen Seite ganz unten und das andere wieder dann meinetwegen ganz oben. Eine Familie ist für mich dann eine gute Familie, wenn sie in Frieden und Eintracht zusammenlebt. Ich denke da oft an den kleinen Psalm, der im Revier oft vorkommt. Seht, wie schön und wie gut es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammenleben. Das kann ich für Gemeinschaften auf Gemeinschaften anwenden, aber auch ganz konkret auf die Familie, die wir dann zu Hause haben. Und das, was die Kinder dort lernen, das macht sie dann friedenswillig und sie werden dann später Frieden stiften. Frieden stiften ist keine punktuelle Angelegenheit. Der Friede wird gestiftet dann, wenn Menschen sozusagen vom Friedensdenken geprägt sind. Das ist also etwas, was sehr umfassend ist. Menschen, die Frieden in sich tragen, das erleben sie in der Begegnung mit solchen Menschen. Das tut einem einfach gut. Man hat einfach das Empfinden, so ist es richtig, so müsste es sein. Und diese Menschen, die bewirken oft viel, viel mehr, als sie meinen. Die kriegen unter Umständen gar nicht mit, wo sie tatsächlich für andere zum Vorbild geworden sind. Aber so müsste es laufen.
Wo beginnt das Friedenstiften in meinem Leben? Haben Sie einen praktischen Rat für uns, wo wir selber anfangen können?
Ich habe denn das Empfinden, also ich kann ja hier keine Rezepte verteilen, das wissen Sie, das muss letztendlich schon vor Ort von den Leuten selber überlegt werden. Aber ich kann meine Erfahrung nennen. Ich habe den Eindruck, Menschen, die dankbar sind, die sind auch friedfertig. Wir sollten die Dankbarkeit üben. Dankbar für all das, was wir haben, für unser Essen, für die Wohnung, für die wunderschöne Natur draußen. Dankbar sein für menschliche Begegnungen, dankbar sein für Frieden im Kleinen und im Großen. Also für mich ist Dankbarkeit ein ganz entscheidendes Vorzeichen in einem Menschenleben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Eltern, die ihre Kinder zur Dankbarkeit erziehen und das auch vorleben, dass die damit einen enormen Beitrag leisten zu dem, was wir dann letztendlich Frieden nennen.
Vielen Dank, Pfarrer Henrich. Liebe Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir mit Pfarrer Robert Henrich aus dem Erzbistum Freiburg über Frieden und Achtung des menschlichen Lebens. Frieden bedeutet Ruhe in der Ordnung, sagt der Katechismus, und der irdische Friede ist das Bild des Friedens Christi, der uns verheißen ist. Allerdings müssen wir selber auch dazu beitragen, Frieden zu stiften. Wir müssen in Dankbarkeit leben und auf den Nächsten achten, nicht erst auf den Übernächsten, sagt uns Pfarrer Robert Henrich. Im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir auch noch einmal ins Ausland schauen, auf die internationalen Konflikte und militärischen Interventionen, auf Völkermord und viele andere Probleme, von denen wir jeden Tag in den Nachrichten lesen. Wie kann Frieden in unsere Welt kommen? Das ist heute das Thema bei Radio Horeb und Radio Maria. Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol ist in der Katechismusreihe heute Pfarrer Robert Henrich aus dem Erzbistum Freiburg zu Gast. Er ist dort bei Kolping und im Männerwerk aktiv und besucht seit 22 Jahren regelmäßig Vietnam, wo er auch viele Kolping-Familien aufgebaut hat. Das Thema unserer Sendung heute ist Friede und Achtung des menschlichen Lebens. Wir wollen auch ganz besonders auf Entwicklungsländer wie Vietnam schauen und von diesen Ländern, von den Menschen dort lernen, was Frieden wirklich bedeutet. Pfarrer Henrich, für die Christen aller Jahrhunderte ist es immer eine schwierige Gewissensentscheidung gewesen, dass es einerseits die Pflicht zur Verhütung von Krieg gibt, die im Katechismus in Nummer 2307 und 2308 erwähnt wird, aber eben auch die Notwehr und Verteidigung, die von der Kirche gebilligt ist. Gibt es im christlichen Sinne also einen gerechten Krieg?
Da streitet man sich, ob dieses Wort das richtige Wort ist, ein gerechter Krieg. Krieg ist eigentlich immer ein Übel. Natürlich gibt es Notwehr. Natürlich gibt es die Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen, dem Unrecht zu wehren, also sich zu verteidigen. Das gibt es alles, aber das ist alles auch sehr relativ geworden in unseren Tagen. Wir haben heute Waffen, die man einfach niemals einsetzen darf, weder zur Verteidigung, geschweige denn zu einem Angriff. Denn das sind keine Waffen mehr, sondern Massenvernichtungswaffen. Und da ist bei ehrlichem Hinschauen auch keine Hoffnung auf Erfolg. Also selbst ein Verteidigungskrieg kann nicht geführt werden, ist moralisch nicht erlaubt, wenn keine Hoffnung auf Erfolg da ist. Und Erfolg wäre, den Krieg beenden. Das ist auch der Sinn militärischen Daseins. Ein Soldat kann sich verstehen als einer, der den Krieg verhindert. Wenn das Militär das kann, dann ist es gut. Und käme es zu einer militärischen Auseinandersetzung, dann, was dann? Dann haben die Soldaten die Aufgabe, diese Situation ganz schnell zu beenden. Also für mich ist das Militär so etwas wie ein Schutzschirm, aber hinter diesem Schutzschirm stehen wir alle, indem wir dann Frieden stiften, sodass dieser Schutzschirm dann eigentlich überflüssig wird. Also eine Armee ist da, um wegzugehen, wenn sie verkürzt wollen. Also gerechter Krieg, das ist eine sehr relative Sache und die Kirche tut sich heute auch schwer, da klar zu sagen, was da gemeint ist mit dem gerechten Krieg. Wir in Europa, wir haben in den letzten 60 Jahren den Nichtkrieg erlebt. Wir wissen, was das heißt, den Nichtkrieg zu haben. Ob wir diesen Raum des Nichtkrieges genützt haben, um friedfertiger zu werden, um Frieden zu stiften, um Konflikte gewaltfrei zu lösen, das ist eine etwas andere Frage. Sicherlich müssten wir da mehr tun, um dem Frieden Raum zu geben.
Wie stehen denn die Christen in Vietnam dazu? Wie hat die Kirche sich denn zum Beispiel konkret über die militärische Intervention der Amerikaner in Vietnam geäußert?
Ich meine, dass die Amerikaner zunächst einmal dem Kommunismus wehren wollten, das war sicherlich vielen Kirchenleuten recht. Das kann man ja sich wahrlich gut vorstellen. Denn als die Kommunisten dann kamen, da hatten die Katholiken ja nichts mehr zu lachen. Da setzte eine ganz schlimme und eine böse Verfolgung ein. Im Norden Vietnams gab es Diözesen, oder kenne ich Diözesen, die hatten praktisch überhaupt keine Priester mehr und keine Ordensleute. Der Kirche wurde ihre gesamte Infrastruktur weggenommen, alle Schulen, alles. Und sie wurde damit eben ohnmächtig gemacht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Krieg dann in einer Weise eskaliert ist und vieles nicht mehr zu rechtfertigen. Und da hat die Kirche eben auch ihre Vorstellungen gehabt, was da sein sollte, dürfte, müsste und was eben nicht. Im Nachhinein jetzt kann man sagen, ist für die Vietnamesen das Thema Krieg aber ganz stark in den Hintergrund geraten. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht gerade auch das, was wir Vietnamkrieg nennen, dass dieser Krieg die Leute zu Einsichten gebracht hat. Und vielleicht auch das System zu der Einsicht, also zu neuen Einsichten, dass Krieg eigentlich immer eine schiere Katastrophe ist für die Unterlegenen und auch für die, die meinen, sie seien die Sieger.
Eine besondere Form des Krieges ist auch der sogenannte Völkermord. Der Katechismus spricht in Nummer 2313 und 2338 darüber. Die katholische Kirche verurteilt Völkermord als Todsünde und verpflichtet alle Katholiken, sich Befehlen, die einen Völkermord anordnen, grundsätzlich zu widersetzen. Was genau unterscheidet den Völkermord denn von einem normalen Krieg? Und treffen Christen in dieser Frage eigentlich immer die richtige Entscheidung?
Oje, das ist eine schwierige Frage. Einfach ist zu sagen, was Völkermord ist. Also wenn Menschen, die nicht eigentlich Kombattante sind, also keine Kriegsgegner, die, wie es in einem, wie Sie sagen, normalen Krieg ist, dass eben zwei Gruppierungen, zwei Staaten, zwei Mächte gegeneinander antreten und die Soldaten wären dann die Kombattanten, also die Kriegsführenden. Und ja, was da abgeht, das wissen wir ja. Die schießen eben aufeinander. Wohingegen beim Völkermord Menschen getötet werden in großer Zahl, einfach deswegen, weil sie einer anderen Rasse angehören, zum Beispiel wie das im Dritten Reich mit den Juden geschehen ist, das ist Völkermord, oder wie es geschehen ist mit den Armeniern und den Türken im Krieg, wo die Armenier die einfach wahllos getötet worden sind. Das kann man ruhig Völkermord nennen. Das waren keine Kombattanten, sondern es waren Frauen, Kinder, alte Leute, junge Menschen. Wahllos hat man da getötet. Und dieses schreckliche Übel, das scheint nicht ausrottbar zu sein. Das kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also Völkermord ist sicherlich, wenn man von Todsünden spricht, eine Todsünde, die ganz oben angesiedelt ist.
2007 schrieb Helmut Karasek in der Welt, dass mit dem Überschwappen der US-Bombenangriffe von Vietnam nach Kambodscha überhaupt erst die Herrschaft der Roten Khmer ausgelöst worden sei und damit eines der finstersten Völkermordkapitel der neueren Geschichte. Leider habe man das in den westlichen Medien und in den Kriegsfilmen aber meist übersehen. Wissen Sie, wie die Kirche sich damals dazu geäußert hat?
Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Das ist mir auch neu, was Sie sagen, dass Pol Pot und seine Leute durch die amerikanischen Angriffe erst zum Zuge kamen. Da bin ich also vorsichtig. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das so stimmt, ob man das so sagen kann. Ich weiß nur eines, dass dieser Pol Pot und seine Herrschaft und seine Genossen einen Steinzeit-Kommunismus etablieren wollten und dabei in schmutzigster Weise vorgingen. Die haben Völkermord gegen das eigene Volk gemacht. Ich war verschiedentlich in Kambodscha, weil wir dort auch mit Kolbing angefangen haben. Und ich habe dort Beispiele gehört. Der Bischof zum Beispiel hat mir erzählt, dass sein Vorgänger einfach erschlagen worden ist und im Feld draußen in einer Kulle zugescharrt worden ist. Und ein Bauer hat ihn ausgepflügt und man hat am Kreuz und am Priesterkragen, am Kollar erkannt, dass es der Bischof ist. Das ist jetzt nur ein Fall. Aber diese Vorgehensweise der Roten Khmer, das ist unbeschreiblich. Da ist eigentlich jedes Wort zu viel. Und da bin ich vorsichtig, dass man da die eigentlichen Gründe wo ganz anders sucht, nur bei denen nicht.
Die Kirche hat auf jeden Fall auch in Kambodscha viel gelitten. Es ist also nicht nur in Vietnam so, dass Christen getötet wurden.
Nein, die haben ja ein Drittel der Bevölkerung umgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Also Kambodscha ist eines der dunkelsten Kapitel des letzten Jahrhunderts, das so viele dunkle Kapitel hatte.
Im Abschnitt über den Krieg erwähnt der Katechismus auch den Begriff Rüstungswettlauf. Das ist in den Nummern 2315 und 2329 der Fall. Der Katechismus ist ja nun auch schon etwas älter und dieser Begriff Rüstungswettlauf erinnert uns sehr an den Kalten Krieg. Ist der Gedanke heute eigentlich noch aktuell oder haben wir statt Wettrüsten nicht eher Wirtschaftskriege, die wir miteinander führen?
Das kann sein, aber Sie erleben ja momentan die Geschichte im Iran, wo es um eine mögliche Atombombe geht. dass also eine andere Gruppierung von Staaten an diese Waffen rankommen will. Das ist ja auch eine Gegebenheit, die wir momentan haben. Wir haben nicht mehr die alten klassischen Blöcke, wie wir sie Jahrzehnte hatten. Russland, Amerika und die Staaten, die je nachdem den verschiedenen Gruppierungen sich angeschlossen haben. Wettrüsten, ich weiß es nicht. Waffen werden unendlich viel produziert. Es wundert mich, dass die größten haben nicht, sie können Kriege führen. Irgendjemand bezahlt das. Sie sprechen von Wirtschaftskriegen in Zukunft. Es ist durchaus möglich, dass in Zukunft es Anlässe für Kriege gibt, die ganz anderer Natur sind als bislang. Man spricht schon lange davon, dass das Wasser, der Wassermangel im Vorderen Orient oder sonst wo ein Grund sein kann für militärische Auseinandersetzungen. Das ist durchaus möglich. Wirtschaftskriege, gut, mit dem Begriff kann ich so viel nicht anfangen. Ich weiß nicht, wie weit die Wirtschaft jetzt auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führen kann, das weiß ich nicht. Wohl aber weiß ich, dass Menschen schwer leiden, weil sie sozial benachteiligt werden durch Strukturen. Schauen Sie, wenn unsere Firmen hier in Deutschland nach Vietnam gehen, um dort einzukaufen oder bestimmte Dinge herstellen zu lassen und es in dieser Fabrik da drüben dann Leute gibt, die am Tag gerade mal einen Dollar verdienen, im Monat vielleicht 40, 50 Dollar, dann ist das eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Das heißt, es werden da Menschen böse behandelt. Auch das ist kein Krieg, aber das ist eine Verletzung. Und das sind Dinge, die ja nun nicht selten vorkommen, sondern sehr häufig, dass die Kleinen, die Armen benachteiligt werden. Wir holen deren Ressourcen, wir leben auf Kosten von den Armen. Das muss man auch sehen. Das ist, wenn behauptet wird, dass 20% der Weltbevölkerung 80% der Ressourcen verschleudern, dann ist das, oder wenn Sie hören, dass wir, habe ich neulich gehört, 47% des Essens wegschmeißen und ein paar Flugstunden entfernt die Menschen in den Mülltonnen rumwühlen, um ein bisschen was zu Essbares zu finden, dann sind das Dinge, das ist zwar kein Krieg, aber das ist eine schwer verletzende Situation. Also dass in Zukunft solche Dinge eine Rolle spielen, also davon kann man überzeugt sein.
Wir erleben es ja auch immer wieder in Auseinandersetzung mit islamischen Staaten, dass einfach Wirtschaftsembargos verhängt werden, dass die Exporte gestoppt werden, dass dann eigentlich auch die Bevölkerung bewusst an den Rand des Hungers gebracht wird von den Regierungen im Westen. Pfarrer Henrich, Friede hat auch mit Freiheit zu tun, sagt der Katechismus, vor allem mit der Religionsfreiheit, die in den Ländern Afrikas und Asiens eben sehr oft bedroht ist. Der Katechismus Nummer 1749 sagt, dass der Mensch erst aufgrund seiner Freiheit zu einer sittlichen Persönlichkeit wird, die zwischen Gut und Böse wählen kann und damit auch eine eigene Würde besitzt. Die Verfassung Vietnams wurde im November 1946 verabschiedet. Seitdem gab es 1959, 1980 und 92 neue Verfassungen. Eigentlich räumt die heutige Verfassung Vietnams formell allen Bürgern Grundrechte ein, also zum Beispiel Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Artikel 4 der Verfassung legt jedoch nach wie vor die führende Rolle der kommunistischen Partei fest und verbietet alle Oppositionsparteien. Wie geht die Kirche denn damit um?
Wenn die Kirche von diesen Dingen berührt ist, dann muss sie natürlich schon reagieren. Auf der einen Seite ist man sehr dankbar, dass zumindest grundsätzlich von Hanoi her, also von der Regierung her, von der Landesregierung her, diese Grundrechte angesprochen werden, fixiert werden, wie Redefreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Das ist die eine Seite, dafür ist man dankbar und das sieht man als einen großen Fortschritt an. Aber faktisch ist es dann so, dass in den Provinzen das alles noch mal ganz anders aussieht. Also ich nehme ein Beispiel. Wir haben in Saigon ein Kolbinghaus gebaut. Und dazu hat die Diözese Köln Geld gespendet. Und bei der Einweihung dieses Hauses kam der Weihbischof Wölki aus Köln, der jetzt Erzbischof von Berlin ist, und wollte diese Einweihung vornehmen. Und im Hof unten wollten wir die Heilige Messe feiern. Da war schon eine Tribüne aufgebaut, alles schön hergerichtet. Und kurz davor wurde von der Polizei, also von der Regierung, wenn sie so wollen, verfügt, dass keine Heilige Messe stattfinden darf. Und jetzt in der Folge dann, in diesem Haus ist eine Kapelle, aber es darf nur dreimal im Jahr die Heilige Messe gefeiert werden, zu bestimmten Tagen. Dann ist das eine massive Einschränkung. Trotz der offiziellen Behauptung, es sei Religionsfreiheit gegeben. Das heißt, hinter allem steht eben immer die Partei. Solange sie nichts gegen das System sagen und schreiben und reden, lässt man sie im Großen und Ganzen in Ruhe. Aber sobald die Machtposition angegriffen wird, dann sieht es anders aus. Wissen Sie, jedes System hat als Grundbefindlichkeit die Angst. Angst vor Machtverlust, dass Positionen gestrichen werden, Angst. Und deswegen Kontrolle. Und möglichst totale Kontrolle. Und am Schluss haben sie dann eben den totalitären Staat, der theoretisch viele Freiheiten einräumt, aber praktisch sieht es eben so aus, wie es aussieht. Also die Kirche in Vietnam hat gelernt, mit diesen Dingen umzugehen. Und Faktum ist einfach, dass die Kirche dort wächst, dass sie langsam wieder eine Infrastruktur bildet, dass es wieder katholische Kindergärten gibt, dass Bildungshäuser und dergleichen mehr entstehen. Also da braucht es einfach eine große Geduld. Und Geduld auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Vorstellung, wir haben eine gute Zukunft. Wir rennen nicht in eine Zukunft, die fatal ist, sondern es wird immer besser. Also man muss da einfach auch Optimist sein. Und ich denke, die Kirche hat das gelernt in diesen langen Jahren der Unterdrückung, Verfolgung. Und gut, es gibt ja auch heute noch Leute, die um ihres Glaubens willen beziehungsweise ihres Einsatzes willen eben eingesperrt werden. Aber im Großen und Ganzen hat sich da doch schon sehr, sehr viel geändert. Und die Kirche weiß, dass sie da auf einem guten Weg ist.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Henrich. Dann können wir vielleicht zusammenfassend auch sagen, dass die Kirche den Frieden nicht nur auf Dankbarkeit aufbaut, Dankbarkeit Gott gegenüber, sondern eben auch auf Optimismus, wie Sie gerade im zweiten Teil der Sendung gesagt haben. Wir laden Sie, liebe Hörer, nochmals ein, die Texte über den Frieden, auch den Frieden im übertragenen, im inneren Sinne nachzulesen im Katechismus der katholischen Kirche. Sie können dort ab Nummer 2304 den Frieden als innere Ordnung nachlesen, auch den Frieden als Bild für den Frieden Christi. Außerdem ist der Frieden eine Frucht des Heiligen Geistes und eine Frucht der Liebe. Das finden Sie in den Nummern ab 1829. Vielleicht auch das nochmal ein guter Gedanke für die private Meditation. Wenn Sie sich ganz konkret für Vietnam, die Christen dort und Ihren Beitrag zum Frieden in der Welt interessieren, dann schauen Sie bei uns im Internet auf www.horeb.org in das Infofeld zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Link zu Kolping International. Dort können Sie sich dann auch näher informieren über die Arbeit von Kolping in Vietnam. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die heutige Sendung auf CD zu bestellen unter 08323 96 75 120, und im Internet stellen wir Ihnen die Sendung in den kommenden Tagen auch als Podcast und Download bereit. Sie können die Sendung dann auch speichern und auf dem eigenen Computer aufheben, oder Sie senden die Sendung weiter an Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren. Pfarrer Henrich, gibt es auch die Möglichkeit, sich im Erzbistum Freiburg direkt noch näher über Vietnam zu informieren und Ihre Arbeit dort?
Ja gut, ich werde Informant. Wenn sich jemand interessiert, mich anruft oder mir schreibt, dann gebe ich lieben gern Antwort. Und ich habe auch schon verschiedene Artikel geschrieben, die ich solchen Leuten zukommen lassen könnte.
Wir werden auch auf unserer Internetseite nochmals darauf hinweisen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und sich die Zeit genommen haben für Radio Horeb und Radio Maria. Ganz zum Schluss der Sendung bitten wir Sie, Pfarrer Henrich, noch um Ihren Segen.
Möge dieses Jahr für Sie tatsächlich ein Jahr des Heils sein. Ich darf Ihnen dazu den Segen Gottes wünschen und ihn auch Ihnen zusprechen. Segne Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag wünscht Monika Bargett.